Hebräer 11, 1 bis 27. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten in diesem Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Weil Abel an Gott glaubte, war sein Opfer besser als das seines Bruders Kain. Gott nahm sein Opfer an und Abel fand Gottes Anerkennung. Obwohl Abel schon lange tot ist, zeigt er uns noch heute, was es heißt, Gott zu vertrauen. Weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie Gott es gefiel. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Auch Abraham glaubte fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm Kraft, als Fremder in dem Land zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, wohnte er nur in Zelten, denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Unsere Vorfahren betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte: Von Isaak wird deine gesamte Nachkommenschaft abstammen. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte, und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Weil die Eltern des Mose unerschütterlich an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Sie hatten ein schönes Kind bekommen und versteckten es 3 Monate lang. Auch Mose vertraute Gott, denn als er erwachsen war, weigerte er sich, noch länger als Sohn der Pharaonstochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm, denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf.
Danke, Julia, fürs Lesen. Wie viel sollte ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen. mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einigen wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden ins Gefängnis geworfen und angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte, denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Meine heutige Predigt geht über die Vorbilder des Glaubens. Der Titel meiner Predigt lautet »Menschen zu schade für diese Welt«. Das Kapitel 11 in Hebräer soll im Mittelpunkt meiner Predigt stehen. Ich möchte aber anhand von 3 Beispielen aus der Bibel deutlich machen, wie nach Gottes Perspektive ein Vorbild des Glaubens aussehen kann. In der Übersetzung Neues Leben heißt es sogar große Vorbilder des Glaubens. Das ist nochmal eine Steigerung. Warum stehen diese Lebensgeschichten in der Bibel? Was will uns Gott durch sie sagen? Was hat das heute mit mir und meinem Leben zu tun? Wo stehe ich und wo standen sie? Was hat Gott in ihnen gesehen und was sieht er in mir? In der Übersetzung Neues Leben werden sie auch als Menschen bezeichnet, die zu schade waren für diese Welt. In Hebräer 2 heißt es, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Vers 6, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Vers 13, alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Vers 33, weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Vers 39, sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Das ist wichtig, deshalb sind ihre Lebensgeschichten festgehalten und aufgeschrieben worden. Gott ließ sie aufschreiben, damit wir etwas von ihnen lernen konnten, uns abgucken, uns inspirieren lassen und ermutigen. Und es ging dabei um Großes zu tun und nicht um Kleines, weil Gott größer denkt als wir. Sie vollbrachten wahre Heldentaten und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Da muss ich sofort an David gegen Goliath denken. Das war ja auch die vorherige Predigt von mir. Ich möchte nun anhand von 3 Beispielen aus der Bibel zeigen, was diese Menschen von anderen Menschen unterschied. Einmal habe ich mich für Jeremia entschieden, Jesaja und Esther. Alles 3 Persönlichkeiten aus dem Alten Testament. Jeremia, Jeremias Berufung zum Propheten. Jeremia ist, wie die meisten wissen, der Autor aus dem Alten Testament. Er ist ein von Gott berufener Prophet gewesen und zu seiner Vorgeschichte, er stammt aus einer Priesterfamilie und sein Vater war Priester. In Jeremia 1, Vers 4 steht seine Berufung und seine ersten Visionen. Der Herr sprach zu mir, Jeremia, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Und Jeremia, wie sah er das alles? Wie sah er sich selber? Wie sah sein Selbstbild aus? Und Jeremia antwortete, aber allmächtiger Herr, werte ich ab, ich kann nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung. Man muss sich das mal vorstellen. Gott sagt zu dem jungen Jeremia, und stell dir vor, Gott sagt es auch zu dir, direkt zu dir. Du bist von mir berufen. Jeremia, ich habe dich auserwählt. Schon bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe, habe ich dich bestimmt, den Völkern meine Botschaft zu überbringen. Das ist genau das Gleiche wie geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium für uns. Jeremia, auf deinem Leben liegt eine große Berufung und Gott sah nämlich Großes in ihm. Gott selber hatte nämlich dieses Potenzial, was Jeremia benötigte, in ihn hineingelegt. Und Gott wusste, wozu er fähig war, weil er Jeremia diese Fähigkeiten gegeben hatte, auch wenn er das in diesem Moment vielleicht nicht wirklich selber sah oder wusste. Gottes Antwort auf Jeremias, ach, ich kann nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung. Jeremia, sag doch nicht, dass du zu jung bist. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Vers 9. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Also, als Gott dabei war, Jeremia mitzuteilen, dass er ihn schon vor seiner Geburt zum Propheten bestimmt hatte, fühlt Jeremia sich in dem Augenblick zu jung, zu unfähig, nicht eloquent genug. Doch Gott beruft und ermutigt ihn trotzdem zum Propheten. Und so ist Gott. Er beruft Menschen, die sich vielleicht unfähig fühlen, und dann ermutigt er sie. Und das beste Beispiel, finde ich, ist das Beispiel von Josua, dem Nachfolger Mose. Als Gott Josua berufen hat, Nachfolger von Mose zu werden, hat er dreimal zu ihm gesagt, Josua, sei stark und mutig, sei stark und mutig. Und ich glaube, Gott wusste, was auf Josua zukommen würde und dass er stark und mutig sein müsste. Und genau. Jeremia war jung und vielleicht konnte er auch nicht besonders gut reden, aber das war Gott mal voll egal, weil er mehr in Jeremia sah als Jeremia selber und vielleicht sah Gott auch mehr in Jeremia als die Menschen um ihn herum. Es gibt manchmal einen großen Unterschied, wie du dich selber siehst oder wie Gott dich sieht. Und ich glaube, es ist da voll wichtig, Gott um eine Offenbarung zu bitten, wie er uns sieht, was er in uns hineingelegt hat und was er mit unserem Leben vorhat, seine Sichtweise, seine Perspektive. Einmal herauszufinden, was seine Berufung auf meinem Leben ist, sein Plan, seine Absicht für mein Leben. Und das ist eine wichtige Frage, die Frage nach der eigenen Berufung und Bestimmung. Das ist an sich eine Predigt an sich. Also ich gehe jetzt nur auf drei Abschnitte von drei Personen ein und möchte deutlich machen, wie Gott einmal Menschen auserwählt, wie er sie beruft und dann an ihren Platz bringt. Und das ist wirklich aufregend und spannend. Kommen wir zu Jesaja, auch ein Prophet aus dem Alten Testament. Jesajas Berufung geschieht in einer Vision. Es ist ziemlich gewaltig, weil er Gott auf einem Thron sitzen sieht. Und in Jesaja 6, Vers 8 steht, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer würde gehen? Wer würde diese Aufgabe, diesen Job übernehmen? Und das fragt Gott heute auch noch. Und dann der junge Jesaja, hier, nimm mich, ich will gehen. Ich bin bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Sende mich. Wie cool ist das denn bitte? Wie muss Gott sich gefühlt haben? Gott muss begeistert gewesen sein von dem jungen Jesaja. Er strebte danach, seine Aufgabe von Gott zu bekommen. Und er war bereit, seine Koffer waren gepackt. Jesaja hatte etwas, was viele nicht hatten oder haben. Er war einmal bereit zu gehen. Er war bereit, vieles hinter sich zu lassen. Er war bereit für Veränderungen. Er war auch bereit, Verluste mit in Kauf zu nehmen. Er war einfach mal bereit, in Bewegung zu kommen. Er war bereit zu gehen, wohin ihn Gott senden würde. Kommen wir zu der dritten Person. Eine Frau, Esther, Jüdin, Nichte und Adoptivtochter des Juden Mordechai. Esthers Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle. Ich fasse sie kurz zusammen. Esthers Geschichte beginnt dort, nachdem der persische König seine Frau Vashti verstoßen hat und daraufhin alle schönen Frauen des Landes zusammenkommen ließ, um darunter die neue Königin auszusuchen. Esther befindet sich unter diesen ganzen Frauen, die vielleicht viele gerne die neue Königin geworden wären, aber der König entscheidet sich für Esther. Sie wiederum verschweigt ihm ihre jüdische Herkunft. Parallel, also gleichzeitig, bestimmt der König einen Mann namens Haman zum Fürsten über das Land. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, Haman, der neue Fürst, bekam von dem persischen König die Verantwortung für das ganze Königreich übertragen. Also für die Zeit, wo der König nicht da sein würde. Er wurde sozusagen für diese Zeit der Kurzzeitkönig. Und ich glaube, es ist schon wichtig, sich zu überlegen, wem man Verantwortung überträgt und wem nicht. Alle verehren Haman, außer einem Mordechai, dem Adoptivvater von Esther. Als Haman das erfährt und zusätzlich, dass Mordechai auch noch Jude ist, bestimmt aus Wut und Verachtung die Verfolgung und Tötung aller Juden. Der Fürst über dem Land, derjenige, der die Verantwortung über das Volk trägt, will eine ganze Volksgruppe auslöschen. Das war eine echte Bedrohung. Das war wirklich ernst. In Esther 4, Vers 13 geht es dann weiter. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaube nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, werden die Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Daraufhin ließ Esther Mordechai antworten: Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerin und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Dann ging Mordechai fort und handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Mordechai bittet Esther um Hilfe für ihr Volk und sie beweist Mut. Unter Todesstrafe ist es selbst für sie als Königin verboten, ungerufen vor den König zu treten. Also es ging dabei auch um ihr Leben. Und es war in der Situation kein Spaß oder hat sich gut angefühlt. Also es war schwierig und sie hätte auch jederzeit hingerichtet werden können. Wie fühlt es sich an, wenn man unter Todesstrafe steht? Wie fühlt es sich an, wenn man nicht weiß, überlebe ich den morgigen Tag oder vielleicht nicht? Alles so weit weg. Wenn man das vergleicht, könnte man sagen, wie wäre das, wenn einfach mal die deutsche Regierung beschließt, die Hinrichtung aller Christen oder vielleicht nur aller Adventisten? Wie fühlt sich das denn an? Ja gut, das passiert nicht in Deutschland, aber dafür in anderen Ländern, wie man am Fall von Yusuf Nadarkhani im Iran sehen kann. Ihr kennt die Geschichte, ich werde sie noch mal kurz zusammenfassen für die, die sie nicht kennen. Yusuf Nadarkhani ist nun seit 3 Jahren im Gefängnis. Er ist zum Tode verurteilt durch den Strang, weil er zum Christentum konvertiert ist. Also ihm wird vorgeworfen, Abfall vom Islam, das nennt sich Apostasie. Er ist in eine muslimische Familie hineingeboren worden und hat sich dann mit 19 Jahren entschieden, Christ zu werden und als Pastor zu arbeiten. Er hat Hausgemeinden gegründet und Verantwortung übernommen für andere. Vor fast genau einem Jahr haben wir viele hier in der Gemeinde für seine Freilassung unterschrieben. Die Unterschriftenlisten hängen auch noch unten, also man kann noch unterschreiben, wenn man noch nicht hat und noch möchte. Dieser Fall von Nadarkhani ist ein Präzedenzfall. Das ist der erste, der hingerichtet werden soll, weil er seinen Glauben gewechselt hat. Schätzungsweise, man kann die Zahl nicht genau sagen, es ist ja eine Schätzung halt, leben 400.000 Christen im Iran und davon sind auch wieder schätzungsweise 250.000 mit muslimischer Abstammung. Also es bedeutet, wenn in diesem Fall Nadarkhani hingerichtet werden sollte, dann hat das weitreichende Konsequenzen für alle anderen Christen im Iran mit muslimischem Hintergrund. Die sind nämlich dann auch von der Todesstrafe bedroht, wegen Apostasie, Abfall vom Islam. Wie fühlt es sich an, kein Lebensrecht als Christ zu haben? Wie fühlt es sich an, wenn man 3 Jahre im Gefängnis sitzt und von seiner Familie getrennt ist? 3 Jahre die Entwicklung seiner Kinder nicht mitbekommen hat, die Familie nicht versorgen kann, sie nicht beschützen kann. Wie fühlt sich das an? 70% der iranischen Bevölkerung ist unter 30 Jahren. 70%, das bin ich auch, das ist meine Generation. Ich finde, es bringt nichts, wenn man Menschen irgendwie ein schlechtes Gewissen macht, aber ich glaube, dass Aufklärung etwas bringt. Und in Hebräer 13, 2 Kapitel nach dem, wo wir jetzt was gelesen haben, steht: Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört oder misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir anfangen, uns zu fragen, was Gottes Herz bewegt und beschäftigt. Wenn man überlegt, die größte Christenverfolgung weltweit findet jetzt gerade statt und kaum einer kriegt es mit. Es wurden noch nie so viele Christen hingerichtet, gefangen genommen, vergewaltigt, wie jetzt gerade zu dieser Zeit. Und ich glaube, entscheidend ist wirklich, dass wir Gott fragen, was sein Herz bewegt und dass wir wirklich im Herzen getroffen sind. Weil wir fangen uns nur an zu bewegen, wenn das Herz mit dabei ist und wir einfach eine Leidenschaft in uns spüren. Normalerweise drehen wir Menschen uns ja ziemlich viel um uns selbst. Es geht um unsere Belange, um unser schweres Leben und um mich und so weiter. Und wenn ich schon eine Beziehung zu Jesus habe, dann sieht das meistens eigentlich auch so aus. Es geht viel um mich und wie ich das bekomme oder wie ich da weiterkomme oder so und so weiter. Ich glaube, wir sollten anfangen, Gott zu fragen, was sein Herz bewegt. Gottes Herz zu spüren, weil wir nur dann in Bewegung kommen, wenn wir betroffen sind. Und dann geht es auch nicht um irgendwelche religiösen Aktivitäten, sondern darum, dass ich Gottes Herzschlag spüre, seinen Schmerz, seine Sichtweise bekomme und dann von ihm zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht werde, wo auch immer, in meiner persönlichen Lage, wo auch immer ich bin. Und dass ich dann auf seine Stimme höre und mich von ihm führen lasse und dann in dem Moment, so wie Esther, aufstehe und einen Unterschied mache, wo Gott mich hinberuft. Und Esther hat es gewagt. Sie ist in den Riss getreten. Sie ist ungefragt vor den König getreten und er ließ sich auf ein Treffen ein, da hatte sie halt Glück gehabt. Da war aber noch nichts entschieden, es hätte immer noch ganz schnell mit ihr vorbei sein können. Da ging es wirklich um Leben und Tod, einmal um ihr kleines eigenes Leben und dann um das Leben ihres Volkes. Sie stand dort vorm König stellvertretend für ihr Volk. Sie musste sich gegen einen verrückten Fürsten durchsetzen, der sie und ihr ganzes Volk ausrotten wollte. Seltsam, dass häufig Verrückte an die Macht kommen, nicht wahr? Menschen, die ganze Völker oder Religionsgemeinschaften ausrotten wollen. Esther lädt den König und Haman, den Fürsten, zu einem gemeinsamen Mahl ein und bittet dabei um Frieden für ihr Volk. Der König stimmt dem zu, und Haman, der Verrückte, kommt an den Galgen, der eigentlich für Mordechai, ihrem Adoptivvater, gedacht war. So kann es bestenfalls laufen. So wurde mal eben die Vernichtung eines ganzen Volkes durch eine Person verhindert. Und es hätte auch ganz anders ausgehen können. Was hatte Esther, was die anderen nicht hatten? Sie war einmal von Gott berufen und sie war bereit zu gehen. Sie war von Gott zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geführt worden. Und sie hatte Gunst bei Menschen, was auch wirklich wichtig ist. Das kann man nämlich nicht machen, das kann nur Gott schenken. In Esther 2, Vers 8 steht: Als auf den Erlass des Königs hin viele junge Frauen in die Burg Susa unter der Aufsicht von Hegai versammelt wurden, wurde auch Esther in den Königshof gebracht und in die Obhut des Haremswächter Hegai gegeben. Sie gefiel ihm und erwarb sich seine Gunst. Vers 2, Vers 5, als Esther an der Reihe war, zum König zu gehen, verlangte sie nichts mitzunehmen, außer dem, was Hegai, der oberste Eunuch des Harems, ihr vorschlug. Sie erwarb sich Gunst bei allen, die sie sahen. Vers 17, der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte der König ihr die Königskrone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Esther hat sich nicht positioniert, sie hatte einfach nur Gunst bei Menschen. Warum? Ich glaube, weil sie aus einer Herzensbeziehung zu Gott heraus lebte. Sie spürte den Herzschlag Gottes in sich und konnte bei dieser Ungerechtigkeit nicht wegschauen. Gott wusste, wie Esther reagieren würde, wenn er sie an diese Position bringen würde, weil er in ihr Herz sah und er kannte sie und wusste, wie sie reagieren würde. Vers 14, und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Wenn unser Herz stimmt, dann kann Gott uns gebrauchen und uns auch Gunst bei Menschen schenken. Dann kann er uns an allen anderen vorbeischieben, damit wir an den richtigen Platz kommen, wo er uns haben möchte. Dann kann er uns von den Schafen wegholen, wie im Beispiel von David, und uns zum Riesentöter machen, zum Nationalhelden, zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes und durch uns Einfluss nehmen und durch uns etwas bewegen. Die Botschaft meiner Predigt soll sein, du bist von Gott auserwählt. Du bist von ihm berufen. Schon bevor er dich im Leib deiner Mutter geformt hatte, hat er dich bestimmt, den Völkern seine Botschaft zu bringen. Und er weiß, was in dir steckt, weil er es höchstpersönlich in dich hineingelegt hat. Und egal wie jung, alt, redegewandt oder auch nicht du bist, er kann und will dich gebrauchen. Und er sucht Menschen, die bereit sind zu gehen und auch den Preis der Nachfolge zu zahlen, weil diesen Preis gibt es einfach. Er sucht Menschen, die sagen, hier bin ich, sende mich, ich will gehen. Menschen zu schade für diese Welt. Amen.